Labor Inside, Folge 9, Let's Talk About Sex, Geschlechtskrankheiten und die Diagnostik. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Podcasts Labor Inside. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf euch hier gemeinsam mit Georg Engstler.
Hallo, mein Name ist Georg Engstler, ich war schon letzte Folge dabei und ich bin auch Labormediziner hier im Labor Labors.at.
Und stellvertretend für das Labors.at Facharztteam dürfen wir etwas über Laborwerte erzählen. Heute möchten wir ein bisschen über Sex reden und keine Sorge, wir bleiben nur bei dem, was wir diagnostizieren können im Labor als Labormediziner. Das sind unangenehme weiße Geschlechtskrankheiten. Zuvor eine kleine Werbung und Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können und das zu einer bestmöglichen Qualität. Und als Facharzt in diesem Labor verdienen wir beide natürlich auch unser Brötchen mit der Durchführung von Laborwerten. Werbung Ende. Lieber Georg, wie geht es dir heute? Bist du bereit, über Sex zu reden?
Danke, lieber Georg. Mir geht es ausgezeichnet und dafür sollte man immer bereit sein.
Wunderbar. Wir reden aber heute nicht über die Tätigkeiten. Das heißt, ich muss alle enttäuschen, die sich hier praktische Anleitungen und Tipps erhoffen. Da können wir leider nicht mitreden als Labormediziner. Wir sind eher für die Diagnostik von Geschlechtskrankheiten zuständig. Und es ist ja ab und zu in den Medien gewesen, dass sich die Anzahl der Geschlechtskrankheiten rasant erhöht. Die WHO schlägt da immer wieder Alarm. Ich persönlich finde das ganz interessant. In Österreich wissen wir das gar nicht, weil, wie du weißt, Geschlechtskrankheiten sind nicht meldepflichtig. Das heißt, wir wissen auch gar nicht, ob die Geschlechtskrankheiten mehr geworden sind in Österreich. Bei HIV ist das in etwa gleich seit Jahren. Und alle anderen Geschlechtskrankheiten haben wir schlicht und einfach keine Ahnung. Wie siehst du das von deiner persönlichen Erfahrung? Sind die klassischen Geschlechtskrankheiten mehr geworden bei uns im Labor?
Sie sind auf jeden Fall auf einem hohen Niveau. Wir haben doch sehr viele Testungen jede Woche und eine erstaunlich große Positivrate.
Vorher noch ein kleiner Hinweis, wie man sich Geschlechtskrankheiten holt. Ich glaube, das ist allgemein bekannt.
Wie man sich schützen kann, anscheinend leider nicht.
Auch das ist ein Thema. Bitte auch Vorsicht. Viele Geschlechtskrankheiten verursachen keine oder wenig Symptome. Deswegen sind die Personen trotzdem infektiös und können sie weitergeben und haben vielleicht dann Spätfolgen. Daher ist es durchaus sinnvoll, auch sich ab und zu testen, auch wenn man keine Symptome spürt. Wir haben eine Geschlechtskrankheit, die eine Rache mehr oder weniger der Indigenen aus Amerika ist, die uns von Christoph Kolumbus heimgebracht wurde, neben Tabak und Schokolade, Kartoffeln und Mais, genau. Haben wir auch die Syphilis bekommen. Und es war ganz spannend, bereits 2 Jahre nachdem Christoph Kolumbus zurückgekommen ist von seiner ersten Amerikareise, hat sich die Syphilis bereits rasend ausgebreitet. Das war in ganz Europa eine Syphilis-Epidemie.
War das nicht in Neapel, wenn ich mich nicht irre?
Er ist in Sevilla angekommen, soweit ich weiß. Okay. Und sogar in weiter entfernten Ländern Europas hat sich die Syphilis rasend schnell ausgebreitet. Die Syphilis hat einen relativ gemeinen Verlauf. Es kommt nach ein paar Wochen zu einem Primäraffekt, also zu einem schmerzlosen Geschwulst, das offen ist.
Meistens an der Stelle oder an der Stelle der Infektion.
Und dann heilt das wieder folgenlos ab. Nachdem das schmerzlos ist, wird das manchmal auch ignoriert. Manchmal ist es auch an Stellen, wo man jetzt nicht genau hinsieht. Dann passiert eine Zeit lang nichts und dann kann es sein, dass der Patient, der weiter infektiös ist, sich Spätfolgen bekommt. Das kann einerseits eine Neurosyphilis sein, das kann sein, dass man sozusagen Nervenschäden bekommt, das kann sein, dass sich das ins Hirn festsetzt und dass die Leute dann mehr oder weniger in einer Form von Demenz oder geistigen Umnachtung sterben. Die Syphilis kann auch das Herz betreffen und eigentlich relativ viele Organe. Die Diagnostik der Syphilis ist recht einfach. Wir bestimmen im Blut die Syphilis-Antikörper. Das sind die Treponemer Pallidum-Antikörper. Der Test heißt historischerweise TPHA-Test, Treponemer Pallidum-Agglutinationstest. Wir messen das aber mittlerweile mit moderneren Methoden, die wesentlich spezifischer sind und besser auch auf die Syphilis-Erreger reagieren. Warum machen wir nicht einfach eine Kultur? Die Syphilis ist eines der großen Rätsel, die ist bis heute nicht kultivierbar. Wenn der Patient sozusagen mit einem frischen Affekt kommt, mit sozusagen einem Geschwulst, kann man direkt aus dem Affekt die Syphilis-Erreger im Mikroskop oder in einem PCR-Test.
Dunkelfeld-Mikroskop.
Klassischerweise im Dunkelfeld-Mikroskop. Wir machen es heute meistens mit einem PCR-Test, der funktioniert auch besser, nachweisen und dann sozusagen die Syphilis früh behandeln. Meistens macht man das, indem man die Antikörper testet. Jetzt haben wir aber ein zweites Problem. Wenn ein Patient Antikörper hat, hat er die ein Leben lang. Das heißt, wir wissen nicht, ob das jetzt eine frische Syphilis ist oder vielleicht eine behandelte Syphilis, die er vor 20 Jahren hat. Das heißt, wir machen dann einen zweiten Test, einen Aktivitätstest dazu.
Der sogenannte VDRL-Test.
Ja, weißt du, warum er VDRL heißt? Das ist der Venereal Disease Laboratory Test. Das hat eben ein amerikanisches Labor entwickelt. Das ist ein Test, in dem unspezifisch mit Lipopolysacchariden und Lipophosphaten mehr oder weniger eine Reaktion ausgelöst wird. Und die ist ganz typisch dafür, dass die Treponemeninfektion aktiv ist und dass man sie behandeln muss. Das heißt, wenn der Patient Antikörper hat, aber dieser VDRL-Test negativ ist, muss man ihn nicht behandeln. Dann ist die Syphilis entweder ausgeheilt, auch das passiert manchmal, oder die Syphilis ist bereits behandelt worden mit Antibiotika, mit Penicillin und auch damit ist sie erledigt und es hat sich damit getan. Das Schöne ist bei der Syphilis, es gibt praktisch keine Resistenzen gegen das uralte Antibiotikum Penicillin. Das heißt, die Patienten bekommen Penicillin und damit ist es sozusagen erledigt. Man kann sie sich aber leider immer wiederholen. Das heißt, man kann durchaus, wenn man etwas aktiver unterwegs ist, die Syphilis wieder bekommen. Deswegen auch bei Risikopatienten immer wieder kontrollieren, ob sich da nicht etwas tut. Eine kleine Nebenbemerkung. Wir haben jetzt bei uns einmal eine Studie gemacht. Das war netterweise eine Masterarbeit in Kooperation mit der Sigmund-Freud-Universität, wo wir uns Schwangere angeschaut haben, die alle auf Syphilis getestet wurden, weil das Syphilis ja auch das Kind befallen kann und dann schwere Schäden beim Kind verursachen kann, beim Ungeborenen. Und da hat sich gezeigt, dass in den letzten 10 Jahren eigentlich die Rate an positiven Antikörpertests gegen Syphilis massivst zurückgegangen ist bei den Schwangeren. Also hier kann ich nicht nachvollziehen, dass die Syphilis wirklich explodiert sein sollte. Eine zweite Geschlechtskrankheit, über die ich gerne mit dir plaudern möchte,
ist Gonorrhoe.
Gonorrhoe. Die haben wir nicht von den Indigenen aus Amerika als Souvenir bekommen, die gab es schon vorher. Was sind da typischerweise die Symptome? 1 bis 2 Wochen später nach Infektion kommt es zu einer Urethritis, das heißt zu einer Harnröhrenentzündung bei Männern, die starke Schmerzen verursachen kann, zu einem eitrigen Ausfluss.
Klassisches Morgentröpfchen.
Das Morgentröpfchen. Bei Frauen kommt es oft zu wenig Symptomen, das heißt, die merken das nicht immer. Aber es kann zu aufsteigenden Infektionen kommen und damit auch zur Unfruchtbarkeit führen.
Zusammen sicher mit den Chlamydien, die Hauptursachen für unerfüllten Kinderwunsch bei Frauen.
Richtig. Und deswegen sollte man das immer behandeln. Die Diagnose ist ganz einfach. Wir haben mittlerweile sehr gute PCR-Tests, wo man einfach auch mit einem Abstrich oder einem Spontanhahn die Gonokokken feststellen kann. Und wenn die positiv sind, ist die Therapie noch einfacher. Das ist eine einmalige Dosis eines Antibiotikums und auch dann hat sich das erledigt.
Wichtig ist bei der Harnabgabe, dass es sich hier nicht um einen Mittelstrahlhahn handelt, wie es normalerweise üblich ist, sondern um möglichst den ersten Morgenurin.
Ja, damit sozusagen möglichst viele Erreger da ausgeschwemmt werden. Das, was früher gemacht wurde, ist, dass man aus der Harnröhre bei Männern irgendwo tief abgestrichen hat, am besten mit einer Drahtbürste, wie man das manchmal in Filmen sieht. Das hat sich mittlerweile erledigt. Man muss sich da nicht fürchten.
Was schaust du für Filme?
In alten Filmen, möchte ich betonen. Ich habe auch nur davon gehört. Sowas schaue ich natürlich nicht an. Wesentlich häufiger als Gonokokkeninfektionen, die dank der Antibiotika jetzt selten geworden sind, sind Chlamydieninfektionen. Chlamydien sind ganz witzige Bakterien, die nur in der Zelle wachsen. Das heißt, die sind obligat in der Zelle. Das heißt, man kann sie auch nur durch sehr direkten Kontakt von Mensch zu Mensch übertragen. Und hier sind oft sehr wenig Symptome. Das heißt, 1 bis 2 Wochen später hat man eine Harnwegsentzündung oder manchmal ein leichtes Brennen in der Vagina. Die sind meistens unspezifisch, aber leider machen die sehr wohl Symptome. Sie können dann sozusagen zur Unfruchtbarkeit führen. Und Chlamydieninfektionen sind relativ häufig in der Bevölkerung. Ungefähr 5% der Menschen haben Chlamydien, ohne das zu wissen. Das heißt, auch hier wäre ein Screening durchaus sinnvoll. Und Chlamydien sind, wie du gesagt hast, die häufigste Ursache für ungewollte Unfruchtbarkeit bei Frauen, wenn sie aufgrund von Infektionen ist.
Wichtig ist zu sagen, dass es verschiedene Chlamydieninfektionen gibt. Es gibt die jetzt erwähnte Chlamydia trachomatis, die Geschlechtskrankheit. Infektionen mit anderen Chlamydienstämmen wie der Pneumonia sind davon klar abzugrenzen und klinisch oft nicht relevant.
Das, was hier auch verwendet wird, ist ein PCR-Test. Es reicht wie bei den Gonokokken der Spontanhahn. Man braucht keinen Abstrich, das kann man auch ambulant durchführen. Mittlerweile nicht mehr verwendet, weil obsolet, ist die sogenannte Chlamydien-Serologie. Das ist eine Form von Antikörpermessung gegen Chlamydien. Da habe ich das Problem, dass diese sehr unspezifisch ist. Das heißt, es geht nicht nur um die Chlamydien, die Krankheiten erregen, sondern auch alle anderen, die harmlos irgendwo in der Umgebung vorkommen. Und Chlamydien-Antikörper bleiben lebenslang. Das heißt, ich kann auch nicht sagen, ob der Patient wirklich noch eine Chlamydieninfektion hat oder ob die nicht schon längst ausgeheilt ist. Das heißt, die sollten nicht mehr verwendet werden. Stattdessen sollte direkt eine PCR gemacht werden. Eine Komplikation, die in jedem Lehrbuch steht, die allerdings lustigerweise extrem selten ist, ist die Chlamydienarthritis, betrifft typischerweise Männer, große Gelenke, vor allem das Knie. Und das sind Patienten, die gleichzeitig sozusagen eine Harnwegsentzündung haben, eine Urethritis, eine Augenentzündung haben, das sind Autoimmunreaktionen, und eine Entzündung des Kniegelenks. Das heißt, es ist sehr stark geschwollen, tut eher weniger weh, aber es stört einfach beim Gehen. Das ist ein sogenannter Morbus Reiter, der nicht mehr so genannt werden sollte, sondern reaktive Arthritis nach Chlamydieninfektion. Ist etwas, was von jedem Orthopäden gerne nachgeschaut wird, aber sinnvollerweise muss man da sagen, das ist besser mit einem PCR-Test zu machen als mit der Chlamydien-Serologie. Die Therapie ist auch hier ganz einfach, kurzzeitig Antibiotika und die Sache ist erledigt. Es gibt noch zahllose weitere Geschlechtskrankheiten oder Krankheiten, die man sich auch über sexuelle Kontakte erholen kann. Interessanterweise, oder jetzt durch die Medien gegangen, sind die Affenpocken, die sehr selten sind und selten übertragen werden. Man kann auch eine Hepatitis A beispielsweise über sexuelle Kontakte übertragen oder auch eine Shigellenruhr, das ist eine Darminfektion, die mit starken Durchfällen hergeht. Auch das kann man durch sexuelle Kontakte übertragen.
Natürlich sollte man nicht HIV, Hepatitis B und Hepatitis C vergessen.
Richtig. Hepatitis B und C sind ebenfalls über solche
Körperflüssigkeiten
übertragbar. Der letzte Punkt ist HIV. Den haben wir natürlich vergessen und den sollten wir unbedingt auch noch erwähnen. HIV-Tests haben ein Thema, das ist das sogenannte diagnostische Fenster. Wir wissen, wenn man einen Verdacht hat auf eine HIV-Infektion, kann man einen HIV-Test machen. Wir testen mittlerweile gleichzeitig HIV-Virus und HIV-Antikörper in einem Test.
In der Generation 4.
Und diese modernen Tests sind nach 2 Wochen zu 90% positiv. Das heißt, 2 Wochen nach irgendeinem sexuellen Kontakt kann ich zu 90% eine HIV-Infektion ausschließen. Und nach 4 Wochen kann ich sie zu nahezu 100% ausschließen. Das heißt, wenn 4 Wochen nach dem sexuellen Kontakt der HIV-Test negativ bleibt, dann ist sozusagen Entwarnung zu geben. Wenn der HIV-Test positiv ist, machen wir immer eine zweite Blutabnahme und eine Bestätigung, warum HIV ist eine Erkrankung, die lebenslang behandelt werden muss und sozusagen eine lebenslange Therapie braucht, die wir sozusagen sicher diagnostizieren wollen. Da wollen wir natürlich auch eventuelle Probenverwechslungen, die sehr selten sind, ausschließen. Das heißt, hier gibt es dann immer einen Bestätigungstest und eine Folgeblutuntersuchung, bevor man mit der Diagnose HIV sozusagen an den Patienten herangeht und ihn auch berät. HIV ist mittlerweile sehr gut behandelbar, aber leider nicht heilbar. Das heißt, man sollte immer Respekt vor HIV haben, weil das ja eine lebenslange Therapie bedeutet mit Tabletten und eine lebenslange Kontrolle. Glücklicherweise ist es so, dass HIV-Patienten, also HIV-positive Menschen, sind ja keine Patienten, die sind ja völlig gesund. Wenn sie unter Therapie sind, die Krankheit nicht weitergeben können, das heißt, die sind nicht mehr infektiös.
Und dieselbe Lebenserwartung haben wie nicht infizierte Personen.
Richtig. Aber man muss immer im Hinterkopf behalten, HIV ist nach wie vor nicht heilbar. Menschen, die ein besonders hohes Risiko haben, sich mit HIV zu infizieren, können mittlerweile eine Präexpositionsprophylaxe einnehmen, die in Österreich bereits auf Krankenkasse erhältlich ist. Es gibt ein paar Ärzte, die das verschreiben dürfen nach einer entsprechenden Beratung und Kontrolle. Für den Fall, dass dazu Fragen bestehen, bitte einfach ein E-Mail an uns. Wir leiten gerne die Adresse von betreffenden Ärzten weiter oder man informiert sich auf den Webseiten zum Beispiel der AIDS-Hilfe.
Ein kleines Themengebiet der sexuell übertragbaren Erkrankungen wären noch Pilzerkrankungen.
Pilzerkrankungen sind ebenfalls sexuell übertragbar, aber auch zum Teil durch sonstige Umstände hervorgerufen. Zum Beispiel nach Antibiotikatherapie können Frauen oft auch einen Scheidenpilz bekommen. Der hat jetzt nichts mit einer sexuellen Übertragung zu tun.
Würdest du eine Diagnostik empfehlen oder wie siehst du das?
Im Allgemeinen bei einer unkomplizierten Pilzerkrankung ist eine Diagnostik nicht notwendig. Wir können gerne im Labor eine Pilzkultur anlegen. Das empfiehlt sich vor allem dann, wenn die Person mit einer Pilzinfektion nicht auf eine Standardtherapie mit einer Salbe anspricht, dann sollte man auf jeden Fall eine Pilzkultur machen. Es gibt mittlerweile auch Pilze, die gegen die normalen Pilzsalben resistent sind. Da muss man das Medikament wechseln. In dem Fall heißen diese Pilze zum Beispiel Candida glabrata. Die ist gegen die Standardtherapie resistent und dann kann man eben entsprechend gezielt die Therapie auswählen. Aber bei einer Standardpilzinfektion ist ein Labor im Allgemeinen nicht erforderlich. Wir freuen uns natürlich, wenn wir weiterhelfen können, aber man wird normalerweise gleich anfangen.
Wie sieht es mit Infektionen, mit Mykoplasmen aus?
Mykoplasmen sind ein bisschen ein Thema, die kann man diagnostizieren, die holt man sich auch über sexuelle Kontakte, wobei Mykoplasmen sehr selten Symptome machen. Und hier sollte man wirklich nur bei einer entsprechenden Symptomatik behandeln, und nicht alle Patienten mit Mykoplasmen behandeln, weil man dann ein bisschen zu viel behandelt. Das war es auch schon wieder für heute. Und zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns folgt und über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit helft ihr uns natürlich auch, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, bitte empfehlt ihn einfach jemanden, den ihr nicht mögt. Wir Labormediziner wissen natürlich nicht alles, aber dafür alles besser. Und ich freue mich natürlich über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Diese bitte per E-Mail an feedback@labors.at und genauso wie Themenvorschläge zum Thema Labormedizin. Wir sind immer bemüht, euch den aktuellen Stand der Wissenschaft möglichst objektiv zu präsentieren. Das bedeutet aber auch selbstverständlich, dass wir versuchen, Fakten und Meinungen voneinander zu trennen und persönliche Meinungen klar zu kennzeichnen. Und bitte beachtet auch, dass die medizinische Wissenschaft auf Versuch und Irrtum beruht und wie die Geschichte gezeigt hat, sind Irrtümer leider überwiegend. Und Erkenntnisse können sich natürlich ändern. Das heißt, wir haben heute den März 2026, vielleicht erzählen wir euch in einem halben Jahr oder einem Jahr über aufregende neue Tests und neue Entwicklungen. Und bitte beachtet auch, wir Labormediziner haben eine etwas einfachere Sicht auf die Welt. Das ist kein Wunder, unsere Patienten haben 16 mm Durchmesser. Wir haben auch mit unseren Anwälten gesprochen, die bitten uns darauf hinzuweisen, dass sich dieser Podcast an medizinisches Fachpersonal richtet. Wir freuen uns natürlich über jeden Zuhörer, aber wir können in dem Podcast kein medizinisches Gespräch mit eurer Hausärztin oder eurem Hausarzt ersetzen. Der kennt euch schließlich schon seit Jahren und im Ganzen und nicht nur aufgrund eures Laborwerts. Und zum Abschluss auch noch ein Hinweis, was sexuell übertragbare Erkrankungen betrifft. Selbstverständlich sind in jedem Labor auch anonyme Tests auf sexuell übertragbare Erkrankungen möglich. Das ist überhaupt kein Problem. Die werden allerdings nicht von der Kasse übernommen oder ihr wendet euch an die entsprechenden Angebote, zum Beispiel bei der AIDS-Hilfe. Danke und auf Wiederhören.
Vielen Dank.